Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Laut einem aktuellen Gesetzesentwurf wollen die Grünen den Influencern Werbung für Finanzprodukte verbieten. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich darüber sprechen, welche Regulierungen ich für sinnvoll halte, wie es andere Länder vielleicht sogar schon besser machen und selbstverständlich möchte ich auch darüber sprechen, welche Folgen das für mich hätte, wenn es denn zur Verabschiedung dieses Gesetzes käme. Und um hier noch ein bisschen Fleisch mit dran zu packen, was ich in etwa zum Beispiel mit YouTube verdiene, das werde ich heute auch gerne erzählen. Legen wir los. So, ich erinnere mich durchaus gerne und mit Freude an meine Schulzeit zurück, erinnere mich aber auch, dass ich nur in ganz wenigen Fächern, vielleicht sei hier der Sportunterricht und die Sprachen genannt, in den allermeisten Fächern habe ich so die Note 2 bis 3 erhalten, oft versehen mit dem Hinweis, da hat er sich's aber wieder sehr einfach gemacht. Es war also kaum Motivation erkennbar, über das Notwendige hinaus noch tätig zu werden. Mea culpa, so ist es, dieser kleine, aber feine und mich seit vielen Jahren begleitende Lebensfahrplan hat nach wie vor Bestand. Deswegen möchte ich schön strukturiert das Thema besprechen und zwar nach dem Fahrplan eines Handelsblatt-Artikels vom 12.03.2024 mit dem Titel Grüne wollen Influencern Werbung für Finanzprodukte verbieten. Natürlich will ich diesen Artikel nur kurz überspringen und die wichtigsten Punkte beleuchten. Und dann gehe ich gerne darauf ein, wo hier meines Erachtens wirklich deutlich mehr Regulierung notwendig ist. Denn das ist der Fall. Nur weil die Grünen jetzt diesen Vorschlag gemacht haben, beziehungsweise den Gesetzesentwurf einbringen möchten, muss man nicht reflexartig davon ausgehen, dass es bedeutet zu viel Regulierung und zu viel Verbot und das macht alles keinen Sinn. In diesem Fall ist es anders. Und am Ende werde ich noch darüber sprechen, was verdiene ich denn damit? Was verdiene ich mit meinem Podcast? Was verdiene ich denn mit YouTube? Das kann ich ziemlich leicht zusammenfassen, aber um ein bisschen Fleisch dran zu packen, mache ich das sehr gerne. In etwa, denn so viel kann ich sagen, es sind ja keine regelmäßigen Einkünfte. Also, wir schauen erstmal, damit alle auf dem gleichen Stand sind, auf diesen Artikel. Und er ist untertitelt mit den Worten, Influencer haben sich als Werbeträger für verschiedenste Produkte etabliert und nicht immer ist das seriös. Einige Branchen sollen nach dem Willen der Grünen jetzt europaweit für sie entfallen. Sogenannte Influencer, muss ich euch nicht erklären, was das bedeutet. Und in meiner Branche fühle ich mich da so zugehörig, aber gut, wahrscheinlich würde ich dort eingeordnet. Aber ich muss ehrlich sagen, dass der Begriff Finfluencer, der gefällt mir nicht so richtig. Spielt aber keine Rolle, ob es mir gefällt. Wahrscheinlich bin ich genau da in dieser Kategorie drin. Es geht also aus einem noch unveröffentlichten Papier von Fachpolitikerinnen der Bundestagsfraktion mit Empfehlung an die EU-Kommission hervor, dass dem Handelsblatt vorliegt, Influencer-Marketing muss strenger reguliert werden. Und so heißt es in diesem 10 Punkte umfassenden Papier für eine europäische Verbraucheragenda 2025 bis 2030. Und den Grünen geht es darum, Verbraucherinnen und Verbraucher besser vor unseriösen Praktiken im Netz zu schützen. Ein Vorbild dabei könnte Frankreich sein. Wir schauen uns gleich noch an, wieso und was hier tatsächlich einigermaßen clever, zumindest mal aus meiner Sicht, geregelt ist. Um dann einen rechtlichen Flickenteppich zu vermeiden, möchte man natürlich eine Harmonisierung der unterschiedlichen Regulierung im EU-Binnenmarkt. Das sagt die Vorsitzende des Digitalausschusses des Bundestags, Tabea Rösner. So aufsetzen könnten die schärferen Regulierungen für Influencer-Marketing auf dem europäischen Gesetz über digitale Dienste und so weiter. Das gilt seit dem letzten Jahr. Nach Vorstellung der Grünen soll das Werbegeschäft der Influencer künftig für bestimmte Produktarten eingeschränkt werden. Das von Rösner und der grünen Verbraucherpolitikerin Linda Heidmann erstellte Papier benennt Finanz- und medizinische Produkte, für die nicht mehr geworben werden soll. Außerdem soll es ein Werbeverbot für Glücksspiel und ungesunde Lebensmittel geben. Zuerst einmal an dieser Stelle. Man muss hier wirklich unterscheiden zwischen einem Werbeverbot und einem Influencerverbot. Dass also jemand im Internet, wo auch immer, seine Meinung kundtut, das darf nicht verboten werden. Ich glaube, das ist auch nicht zu verbieten. Es sei denn, die Plattformen selber machen das, aber auch die würden sich natürlich wehren, wenn es heißt, zu bestimmten Themen darf man sich nicht mehr äußern, solange sich die Themen im Rahmen des, unserem verfassungsrechtlichen Rahmen bewegen. Ist das eben so? Das ist auch nochmal was anderes, wenn wir über Free Speech in Europa sprechen oder Free Speech als Begriff in den USA, dann ist der in den USA viel, viel weiter gefasst. Kann man gerne darüber diskutieren, wenn man das denn möchte. Ich fühle mich mit unserem demokratischen Begriff des Free Speech, also dass ich einige Dinge nicht unwiderrufen einfach in die Welt posaunen darf und damit gegebenenfalls auch ein paar Millionen Follower habe. Also angefangen zum Beispiel, wenn wir die Gebrüder Tate nehmen, wie über Frauen gesprochen wird oder wie eventuell historische Ereignisse dort schlicht und einfach nicht nur ignoriert werden, sondern es wird gesagt, die gab es so nicht. Ich fühle mich mit unserem Begriff wohler, darum soll es aber heute nicht gehen. Rösner verwies auf Studien, die zeigten, dass Kinder und Jugendliche sehr direkt von Werbung im Internet beeinflusst werden. Das tun sie garantiert. Das sehen wir natürlich in allen Bereichen, Lebensmittel, Junkfood und, und. Auch da halte ich es für schwierig, irgendeine Art von Regulierung stattfinden zu lassen. Das wäre dann eine, die letztlich heute schon Bestand hat, und zwar überall. Also, Werbung hat natürlich keinen aufklärerischen Charakter, sondern das Ziel, das dahinterstehende Produkt zu verkaufen. Ob man hier jetzt mit allzu viel Regulierung dem Herr wird, die Antwort ist vermutlich eher mehr Aufklärung. SPD und FDP sehen logisch den Vorstoß kritisch. Der Vorschlag, gegen unlautere Werbung oder gar Betrug im Kontext von Influencer-Marketing vorzugehen, sei zwar grundsätzlich zu begrüßen, sagte der SPD-Digitalpolitiker Jens Zimmermann. Hier würden jedoch unterschiedliche Themen vermischt. Nutzende vor Betrug zu schützen ist wichtig. Zu entscheiden, für welche Nahrungsmittel geworben werden darf, geht weit darüber hinaus und hat keinen spezifischen Bezug zu dieser Werbeform. Exakt. Das hat ja nichts mit Influencern zu tun. Also dem würde ich grundsätzlich zustimmen. Zimmermann betonte, bevor man zu weiterer Gesetzgebung greift, halte ich es insgesamt für notwendig, die aktuelle Regulierung und insbesondere deren Durchsetzung zu evaluieren. Das stimmt auch, denn wir haben hier ja bereits einige Vorschriften, die eigentlich eingehalten werden müssen. Ja, die FDP sagt natürlich, anstatt noch jeden so privaten Bereich Lebensbereich zu regulieren, werden sich die Freien Demokraten in der kommenden europäischen Legislatur auf die Entbürokratisierung konzentrieren. So, erstmal einen Satz zu Ende bringen. Ja, weiß ich gar nicht, ob das eine Antwort auf die Frage war. Also ja, ich bin auch für Entbürokratisierung, aber das hat ja nichts mit diesem spezifischen Fall zu tun. Also jetzt zu sagen, wir machen einfach gar keine Regulierung mehr, weil wir haben schon so viele Regeln in anderen Bereichen. Ja, meine Güte, wahrscheinlich zwischen Tür und Angel geantwortet, das geht wohl besser. Der Bundesverband Influencer Marketing, den gibt es, zeigt sich offen für eine einheitliche Herangehensweise auf europäischer Ebene. Sie wollen sich zusammenschließen mit anderen Verbänden und, und. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin, warnte schon vor 2 Jahren vor Influencern, die sich zu Finanzprodukten äußern. Sie würden sich häufig selbst nicht wirklich genug damit auskennen, erklärte seinerzeit der BaFin-Exekutivdirektor Thorsten Pötsch. Sie suggerieren aber ihren Followern das Gegenteil und setzen auch auf deren Angst, möglicherweise einen Trend zu verpassen. Und das ist so. Das findet im Aktienbereich statt, das findet im ETF-Bereich statt, auch wenn dort möglicherweise die Folgeschäden deutlich geringer sind. Das findet über alle Maßen gefährlich im Kryptobereich statt. Und deswegen möchte ich einmal genau auf das, was die BaFin hier gesagt hat, genau darauf schauen. Denn das sind sinnvoll formulierte Anlagetipps. Ich kann sie 1:1 alle so unterschreiben und sie sind klar formuliert. Vorsicht ist oberstes Gebot. Prüfen Sie, mit wem Sie es zu tun haben, sagt die BaFin. In den sozialen Medien sind neben echten Kennerinnen und Kennern viele selbsternannte Experten unterwegs. Und an dieser Stelle, ich werde hier natürlich nicht Ross und Reiter nennen, weil die Anfragen alle sehr freundlich sind. Aber gerade zu Corona-Zeiten, wie viele mittlerweile Fachvorträge, um sie mal so zu nennen, zum Bereich Finanzen machen, dann aber mir Fragen stellen, vielleicht weil sie Leser sind oder weil sie mich auf LinkedIn anschreiben oder sonst irgendwo und sagen, sag mal, wie ist denn das und wie ist denn das? Also, Es gibt natürlich nicht den Expertenstempel, zumindest mal nicht geschützt. Und am Ende des Tages glaube ich, dass gerade wenn wir über den Bereich Finanzen sprechen, wir ja auch keine eigene Ausbildung haben. Also ob man jetzt ein BWLer ist oder VWLer, es gibt einfach den Weg, sich selbst weiterzubilden in beinahe allen Fachbereichen, dort, wo es keine Leben gefährdet. Ja, Learning by Doing ist sicherlich im medizinischen Bereich nicht so nicht unbedingt die sinnvollste Art und Weise, an das Thema heranzugehen. Aber natürlich kann man sich hier auch selbst fortbilden. Aber wenn man natürlich sagt, ich weiß, was ein ETF-Sparplan ist und jetzt mache ich daraus einen Instagram-Channel und erkläre das den anderen. Aber auch da sage ich, solange hier kein Unsinn verzapft wird, natürlich, es gibt unglaublich viele Kanäle, die am Ende des Tages sehr schön verpackt sagen, ihr braucht einen ETF-Sparplan, ihr müsst selbst vorsorgen. Und so sehen diese Sparpläne möglicherweise aus. Die sind natürlich zu 90% überflüssig, weil es vielleicht den Inhalt an anderer Stelle schon schön aufbereitet gibt. Aber es ist nun mal ein freier Markt. Es gibt auch 50 verschiedene Schokoladen. Und wenn einer sagt, ich mache jetzt auch noch so einen Kanal, habe ich nichts dagegen. Wenn allerdings Experten dann in Spezialbereiche vorgehen, also über Einzelaktien sprechen oder über irgendwelche geheimen Systeme, dann wird es gefährlich. Und nur weil da so viel Schrott dabei ist, heißt das nicht, dass man ihn komplett verbieten muss. Aber hier sind eben auch viele Finfluencer dabei, die regelmäßig, so schreibt es die BaFin, in hoher Frequenz Informationen und Anlagetipps posten. Und hier ist es wichtig, dass man diese Meinungen als Meinung kennzeichnet. Und ich erlebe da, ich nenne hier immer wieder den Kryptobereich, obwohl selbstverständlich das auch im Aktienbereich gibt. Aber was im Kryptobereich teilweise ohne irgendwelche Risikohinweise erzählt wird, jeden Tag, du darfst das nicht verpassen. Ja, solange man kein System dahinter hat oder ein Produkt, was man verkaufen will, tja, dann dient es vielleicht dem vielbesprochenen Netzwerkeffekt. Aber am Ende des Tages ist es natürlich etwas vollkommen anderes, wenn du dann sagst, ohne irgendwelche Risikohinweise. Und wenn du dir das holst oder dieses System oder diese Software oder dieses Konto, dann bist du mit dabei. Dann ist das gefährlich. Und insofern halte ich es auch für sinnvoll, dass hier eine Warnung ausgesprochen wird. Wer in den sozialen Medien seriös in Fragen der Geldanlage aktiv ist, erläutert in der Regel, wer er ist und worauf sich sein Fachwissen begründet. Sind die Akteure seriös, können sie deren Angaben in vielen Fällen anhand anderer Quellen überprüfen. Wenn aus einem Post die Identität des Verfassers, beispielsweise weil er anonym bleibt oder weil er sich unkenntlich macht, nicht zweifelsfrei hervorgeht, und sie zudem nicht erkennen können, welchen Hintergrund derjenige hat, dann sollten sie sich auf die Angaben keinesfalls verlassen. Lassen sie sich nicht von scheinbar hohen Zustimmungswerten blenden. Viele Follower, viele Likes und viele positive Kommentare sind kein Gütesiegel. Auch das stimmt. Machen Sie sich ein vollständiges Bild von dem angepriesenen Investment, und zu einem vollständigen Bild gehören Chancen, aber mindestens gleichgewichtet auch die Risiken. Das gilt allerdings für die gesamte Finanzbranche. Ja, es gab vor einigen Jahren eine Änderung, diese ganzen Risikodisclaimer, die dürfen nicht irgendwo als Kleingedrucktes hinten dran sein, die müssen vorne mit rein. Wenn ich zum Beispiel über das Trading spreche, dann, oder auch hier im Podcast ja häufig genug, dann nervt es vielleicht den einen oder anderen, wie viele Disclaimer ich daran packe. Aber das ist wichtig. Man muss sich der Risiken bewusst sein. Wenn diese unterrepräsentiert dargestellt werden, dann ist das potenziell gefährlich. Nutzen Sie mehrere Quellen, um sich ein vollständiges Bild vom angepriesenen Investment zu machen. Ebenfalls wichtig, und wenn jemand direkt anschreibt und deswegen auch, und ich weiß, das gibt Ärger, ich bin kein großer Fan von diesem kostenlosen Erstgespräch. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass in aller Regel diejenigen, mit denen man dort spricht, auch psychologisch geschult sind. Wenn man, und die allermeisten, die hier zuhören, sind erwachsen und werden vermutlich, ja, es ist nicht das Gespräch an sich. Aber es gibt eben diese Masche, wenn wir erstmal in dem Gespräch sind, dann bringen wir denjenigen, mit dem wir sprechen, auch dahin, über dieses kostenlose Gespräch hinaus aktiv zu werden. Also bitte nur Vorsicht und im Hinterkopf behalten, da hat jemand eine Absicht, was ja im Übrigen, wenn es transparent dargestellt wird, auch vollkommen in Ordnung ist. Aber gerade dort gilt, nicht unter Zeitdruck setzen lassen. Jetzt schließen wir aber diese, jetzt machen wir das. Ja, also am Ende des Tages ist es wichtig, in Ruhe sich das Ganze anzusehen. So, hinterfragen Sie die finanziellen Motive des Tippgebers. Seien Sie bei sehr hohen Gewinnversprechen besonders skeptisch und ich würde das sehr bei der BaFin hier sogar löschen. Seien Sie bei jedem Gewinnversprechen, welches über den derzeit am Markt sicher zu erzielenden Zins und damit die Rendite hinausgeht, immer skeptisch. Man kann keine Gewinne darüber hinausgehen versprechen. Chance und Risiko stehen immer in Relation zueinander. Seien Sie vorsichtig, sehr, sehr vorsichtig, würde ich in diesem Fall hinzufügen, wenn Sie für Anlagetipps auf private Messenger-Dienste wechseln sollen, wo Sie dann auch wieder, ja, es geht nicht um eine Telegram-Gruppe oder WhatsApp-App-Gruppe, sondern es geht immer dort, wo komme ich möglicherweise in den direkten Kontakt mit einer einzelnen Person, die mich dann weiter in Anführungszeichen bearbeitet. Der Rest ist klar, informieren Sie sich über Betrugsmaschen in den sozialen Medien. Für Sie im Vornhinein kaum zu erkennen, Manipulation von Kursen und Preisen. Insbesondere früher, und ich kann ehrlicherweise nicht sagen, weil ich diese Newsletter natürlich nicht abonniere, weil es dann auch nervt, muss ich vielleicht mal wieder machen zu Recherchezwecken. Ja, wenn Ihnen ein Newsletter sagt, kaufen Sie diese kanadische Goldmine oder diesen australischen Bergbauwert und dieser Newsletter ist an diesen Unternehmen, und das ist oft der Fall, weil sie auch dafür für diese Berichterstattung bezahlt werden, da muss das im Disclaimer drinstehen. Einfach einmal reingucken, wenn man also sagt, diese Aktie hat das die Chance, sich zu verzehnfachen. Sofern der Verfasser oder die Firma investiert ist, dann muss sie das im Disclaimer angeben. So, wenn sie Opfer krimineller Handlungen in den sozialen Medien geworden sind, natürlich. Dann muss man das melden, Straftat, Staatsanwaltschaft, Polizei und so weiter. Und die BaFin kann man selbst auch erreichen. Verbrauchertelefon verlinke ich hier einfach mal unten drunter in diesem Podcast. So, weiter mit dem Artikel. Diese Regeln von der BaFin sind aus meiner Sicht genau richtig formuliert. Der Markt boomt, hinter den Tipps verbirgt sich oft ein lukratives Geschäft. Werbekooperationen können viel Geld einbringen. Im Durchschnitt verdienen Influencer laut einer Studie der KI-Analyseplattform Hype Auditor umgerechnet etwa 2.700 Euro im Monat. Bei Menschen, denen über 1 Million folgen, sind es im Schnitt 14.000 Euro. Ja, ich denke, das hängt auch von der Branche ab, aber letztlich, ja, mir folgen auf keiner Plattform über 1 Million Menschen. Insofern kann schon sein, kommen wir gleich noch zu. Im rechtsfreien Raum agieren Finance-Influencer auch derzeit schon nicht. Der deutsche Gesetzgeber nahm 2021 eine EU-Richtlinie zum Anlass für diverse Klarstellungen im Anwendungsbereich des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb. Demnach besteht für Influencer eine Kennzeichnungspflicht, wenn sie für einen Post eine Gegenleistung erhalten oder mit Affiliate-Links arbeiten. Das sind Werbelinks, mit denen Influencer pro Klick Geld verdienen. Also das ist so ganz grob aufgeteilt. Es gibt, das kennt ihr im Podcast-Bereich, im YouTube-Bereich, vielleicht Featured von oder Powered by. Also auch dort, ich kenne ja keine die Kooperationen nicht, aber wenn jemand für das Handelsblatt zum Beispiel, wie der liebe Markus Koch, ein Morning Briefing macht, dann gehe ich davon aus, es steht ja auch drüber, dass er vielleicht vom Handelsblatt dafür entlohnt wird. Und das ist ja auch absolut transparent und absolut in Ordnung. Dann gibt es diese Konten, unter denen man ganz, ganz viele Affiliate-Links sieht. Das heißt zum Beispiel, wenn man dann auf diesen Affiliate-Link, also auf diesen Link zum, sagen wir mal, Broker kommt, dann kriegt derjenige, über dessen Seite man dorthin gekommen ist, einen gewissen Betrag vom Broker. Das hängt sehr davon ab, in was für einer Stimmung gerade der Markt ist. Und das hängt ein bisschen davon ab, wohin man verlinkt. Also das kann vielleicht bei 5 Euro beginnen und geht, ja, wenn wir über Broker oder andere Anbieter, vielleicht so in dem Bereich 100 Euro. Wobei das erscheint mir schon relativ viel, aber in einigen Marktphasen mag es das gegeben haben. Da ich noch nie einen Affiliate-Link gepostet habe, kann ich das nicht zu 100% sagen. All das dürfen Influencer auch, es muss nur eben klar dargestellt werden. So, und ich habe schon angedeutet, in Frankreich gelten bereits strengere Influencer-Regeln. Das betrifft einiges an Regeln, aber eine finde ich sehr interessant. Denn wenn jemand mit einem deutschen Kunden, potenziellen Kunden oder durch einen deutschen Kunden Geld verdient, dann muss er logischerweise sich, sollte man meinen, auch der deutschen Gerichtsbarkeit unterwerfen. Das ist nicht so, denn am Ende des Tages kann ich, Achtung, das ist mein Stand, so verstehe ich das, ich bin kein Jurist und ich kann insbesondere nicht sagen, ob das eventuell eingeschränkt wird durch die Verabschiedung von 2021. Wenn ich heute von Dubai aus meinen YouTube-Kanal betreibe, dann kann ich für einen deutschen Broker Upsells machen oder fürs Copy-Trading zum Beispiel. Also folge mir auf dieser Plattform, dann kannst du 1:1 umsetzen, was ich mache und meinem Erfolg folgen. Sehr beliebt in einigen, wie soll ich das denn höflich sagen? Sagen wir mal, es ist eine wachsende Branche gewesen, dieses Copy-Trading. Wenn ich jetzt sage, da geht doch irgendwas nicht mit rechten Dingen zu tun, das will ich nicht andeuten, aber wenn ich jetzt irgendeine Beschwerde hätte, an wen soll ich mich wenden? An den Influencer in Dubai? Schwierig. Der unterliegt nicht dieser Gerichtsbarkeit hier. Ich kann mich an Google wenden, /YouTube, auch schwierig. Und Frankreich macht es anders. Frankreich sagt, wer einem französischen Zuschauer ein Angebot unterbreitet, der muss in Frankreich auch gegebenenfalls dafür haften, wenn etwas nicht funktioniert. Wenn sich derjenige, der dort Werbung schalten will, also der Anbieter des Copy-Tradings oder der Broker oder, für diesen Influencer entscheidet und der Influencer sitzt in Dubai, dann ist der Anbieter der Ansprechpartner. Und das bedeutet natürlich, dass die Werbetreibenden sich sehr genau überlegen werden, mit wem sie zusammenarbeiten. Und das ist auch vollkommen richtig. Ich kann nicht mit einem, Geschäfte machen über einen Kanal von den Caymans oder sonst irgendwo aus. Und wenn irgendwas ist, ist nicht mein Problem. Und deswegen finde ich diesen Ansatz ganz gut. Es ist völlig in Ordnung. Es geht mir hier nicht grundsätzlich darum, dass ein Influencer keine Werbung für ein Produkt machen darf. Das halte ich schwierig, weil das natürlich durchaus auch seriös gemacht werden kann. Und wenn ein Influencer sich dieses Produkt vielleicht angesehen hat, das Produkt kann ja auch Handelsblatt heißen oder Steingarts Morning Briefing oder so, was auch immer. Oder ein Broker. Spricht ja überhaupt nichts dagegen, dass man hier letztlich im Vertrieb tätig ist. Aber es muss halt klar und transparent sein. So. Dann geht es noch weiter, Verbraucherrecht und so weiter, schärfere Vorgaben für marktmächtige Digitalunternehmen, für mich eigentlich ein bisschen ein anderes Thema, Transparenz, pipapo. Das heißt also, grundsätzlich halte ich für Regulierung für notwendig. Die Art und Weise, wie hier argumentiert wird, ist für mich nicht ganz richtig, weil sie viele Dinge über einen Kamm schert und was immer wieder in den Artikeln, die ihr vielleicht dazu schon gelesen habt, genannt wird, ist eine Studie, nach denen die Finfluencer häufig auch daneben liegen. Die Studie ist natürlich extrem schwierig, weil die sehr darauf ankommt, wann wird denn diese Studie gemacht? Also wirklich zu sagen, wir schauen uns hier 300 oder 400 oder 500 Kanäle an. Was ist denn eine Empfehlung? Ich würde zum Beispiel mich dagegen wehren, wenn ich sage, ich mache auf meinen Kanälen konkrete Empfehlungen. Was ich ja sehr häufig im Bereich des aktiven Handels mache, ist, dass ich sage, Wenn-Dann-Situation. Wenn ich eine charttechnische Situation in Solana bei $28 bespreche und sage, wenn Solana über $28 ansteigt, dann sehe ich hier Aufwärtspotenzial bis da und dahin. Ist das dann eine, in so einer betrachtenden Studie, ist das dann korrekt gewesen? Oder ist wenn-dann per se nicht korrekt? Also die Studie, um zu benennen, welche Influencer tatsächlich richtig gelegen haben und welche nicht, ist ungefähr so schwierig, obwohl ich davon ausgehen würde, dass die mehr als die Hälfte halt immer sagt, kaufen. Und das ist natürlich im aktiven Bereich Kokolores. Das ist aber letztlich für den langfristigen ETF-Anleger richtig. Der kauft einfach immer weiter, der nutzt vielleicht noch Schwächephasen aus. Also werden die theoretisch immer recht gehabt haben. Wer sagt, macht einen ETF-Sparplan? Der hat ja per se recht. Er muss halt nur in teilweise Ja, ich glaube, es wird ein Fall, wo du 15 Jahre warten musst, der wird jetzt gerade häufig genug besprochen und dadurch dann Börse vielleicht als Spekulation durchgestellt. Aber das ist ja Quatsch. Wer in ETFs langfristig investiert ist, der hat noch nie Geld verloren, es sei denn, er hat sich von seinen Gefühlen leiten lassen und hat zum Peak gekauft und dann in der Phase einer Korrektur wieder verkauft. Also von daher, es ist so ähnlich wie bei pauschalen Urteilen darüber, wie gut Fondsmanager sind. Ja, wenn man die Studie jetzt begonnen hätte im Jahr 2021, hätten wahrscheinlich sehr viele richtig gelegen, weil die allermeisten Long-Only machen, also auf steigende Kurse. Wenn du die Studie im Jahr 2022 gemacht hast, und ich glaube, das war so, naja, wenn der gesamte Markt, wenn praktisch alles fällt, dann und ein überwiegender Anteil derer, die über den Finanzmarkt spricht, grundsätzlich von steigenden Kursen ausgeht, ja, dann gibt die Studie natürlich ein verheerendes Bild. Also, das alles muss man ein bisschen differenzierter betrachten. Grundsätzlich finde ich den Vorstoß richtig, so wie es hier, ich habe das Papier ja nicht gesehen, sondern nur die Besprechung dessen, wie es hier formuliert ist, ist es zu pauschal. Und insbesondere könnte es immer noch die gleichen Lücken wie vorher geben, aber warten wir mal ab. Wie beträfe mich ein solches Verbot selbst? Fast gar nicht, weil ich keine Werbung mache, wie ihr feststellt. Ich weiß nicht, wie viel 100 Podcast-Folgen ich jetzt aufgenommen habe und mein Podcast ist komplett werbefrei. Und dahinter ist auch tatsächlich nicht irgendeine geheime Kooperation, denn die müsste und würde ich selbstverständlich bekannt geben. Das heißt also, die Anzahl oder die eingenommenen Euro durch den Podcast beträgt 0,00. Man bekommt weder etwas, ich habe keinen Spotify-Deal, ich habe gar keinen Deal, also 0 Euro. Ja, und wer jetzt sagt, ja, aber, genau, kommen wir gleich noch zu. Auf YouTube ist das etwas anderes. Auch auf YouTube habe ich keine Partner im Erichsen-Kanal. Das heißt also, ich habe auch keine Affiliate-Links dort. Auch dort bekomme ich extern keinen Euro. Ich bekomme von YouTube Geld für die Klicks. Wir haben begonnen vor vielen, vielen Jahren und haben das komplett ohne Werbung gemacht. Man muss allerdings darüber nachdenken, warum überhaupt YouTube diese Plattform, also Alphabet, diese Plattform stellt. Natürlich, weil sie Geld verdienen wollen. Und deswegen war sehr schnell offensichtlich und es wurde auch so kommuniziert, es ist nicht gut für den Algorithmus, wenn man gar keine Werbung schaltet. Ja, das würde bedeuten, man verdient dann auch auf YouTube kein Geld. Ich habe keinen Einfluss darauf, welche Werbung geschaltet wird. Ich habe hin und wieder bei anderen gesehen, ja, ich habe dieses Premium-Abo, aber da sieht man ja dann keine Werbung. Das ist jetzt auch keine Werbung, weil ich keinen Deal habe mit YouTube. Hin und wieder denke ich mir natürlich auch, ich wünschte mir andere Werbung dann vor meinen Videos, aber ich kann es nicht beeinflussen. Also man kann dann noch schalten, ob man einmal oder ab einer bestimmten Dauer zweimal oder dreimal Werbung schaltet. Wenn ich es richtig im Kopf habe, dann ist einmal vorweg bei mir Werbung. Und durch diese Klicks verdient man dann Geld. Ihr kennt meine Aufrufzahlen, könnt ihr euch gerne im Erichsen-Kanal ansehen. Also aktuell, ich glaube, 159.000 Abonnenten. Das spielt aber überhaupt keine Rolle. Sondern wie viele Klicks. Das dürften irgendwas zwischen im Schnitt, weiß nicht, 25 bis 40.000 sein, je nach Thema. Und das sorgt dafür, je nach Marktstimmung, je nach Werbeumfeld, man sieht also nur, was man bekommt, nicht wer genau wo dann hingeklickt hat. Oder ich gucke nicht drauf. Im niedrigen bis mittleren zweistelligen Bereich. So ganz grob, also irgendwas zwischen 20.000 und 50.000 Euro.
Kurzer Nachtrag von der Stimme aus dem Off. Lars meinte natürlich fünfstellig. Weiter geht's mit dem Podcast.
Das muss logischerweise versteuert werden. Und davon kann ich in etwa Technik, Schnitt und so weiter bezahlen. Wer also denkt, wie kann man denn diese ganzen Videos und all das aufnehmen? Ich nehme nur den Content auf. Und dann leite ich alles weiter. Dann wird geschnitten, dann wird hochgeladen und so weiter und so fort. Also unter dem Strich ist es in etwa Nullsummengeschäft. So ein Jahr oder so eine Phase wie 2021, als sich jeder für die Börse interessiert hat, da ist es dann mal etwas mehr. so jetzt, auch wenn die Börsen am Allzeithoch sind, aber es passiert relativ wenig am Aktienmarkt, ist es ein bisschen weniger. Das heißt also, damit könnte ich nicht meinen Lebensunterhalt verdienen. Weshalb mache ich das Ganze? Weil ich keine Lust habe, mit Fähnchen durch die Innenstadt zu laufen. Denn ich bin ja auch Redakteur und Teilnehmer des Teams zweier Projekte, der Renditespezialisten und im Bestvestor. Und diese Börsenbriefe, die sind kostenpflichtig. Und weil eben keine Fähnchen in der Innenstadt und weil ich zumindest bisher auch noch nirgendwo Anzeigen geschaltet habe, muss ich ja in irgendeiner Art und Weise auf mich aufmerksam machen, damit dann jemand sagt, na, das ist ja vielleicht ganz vernünftig, was er da erzählt. Dann wollen wir mal schauen. Und diese Hinweise stehen ja auch, ich glaube, auch hier unter jeder Podcast-Folge und unter jedem YouTube-Video. Da sind die Renditespezialisten und da ist der Bestvestor. Das heißt, es geht mir um Awareness, um Aufmerksamkeit für meine Position und meine Standpunkte. Deswegen ist der ganze Inhalt kostenlos. Ich weiß gar nicht, ob das in Zukunft immer so ist. Wenn der geeignete Partner mal für so einen Podcast will, es wird garantiert nie 10 Affiliate-Links darunter geben, weil das nicht mein Ding ist. Aber wenn ich irgendwann mal einen seriösen Partner hätte, und das ist kein Aufruf, sondern nur ein Hinweis, why not? Ich will das gar nicht ausschließen. Es sollte nur einfach transparent sein. Fazit, keine Fähnchen in der Innenstadt, Aufmerksamkeit, das ist mein Geschäftsmodell. Und ganz entscheidend dabei ist, es macht mir auch noch in 98% aller Fälle einfach einen gehörigen Spaß, sowohl diesen Podcast aufzunehmen als auch die Videos. Das war's für heute. Wir hören uns am Donnerstag wieder, absehbar werbefrei. Also, macht's gut. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Und wenn du dir gerade nach dieser Folge jetzt die Zeit nehmen würdest, um diesen Podcast zu abonnieren oder ihn gegebenenfalls auch zu kommentieren oder Sternchen zu verteilen, da würde ich mich darüber sehr freuen. Am allermeisten freue ich mich aber, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.